Was für eine Organisation ist die antirassistische Initiative?
Ja, die antirassistische Initiative, ich sage im Folgenden ARI als Abkürzung, geht schneller, existiert seit 1988, also relativ lang, jetzt schon 30 Jahre in diesem Jahr, und gliedert sich in drei Gruppen, könnte man sagen. Die eine Gruppe, die ZAG, die Zeitschrift antirassistischer Gruppen, eben gibt, wie der Name schon sagt, eben die ZAG seit sehr vielen Jahren raus. Eine zweite Gruppe, ja, die ist eher aktionistischer orientiert, würde ich sagen, die ist unter anderem in der Initiative um den Mord an Burak Bektaş in Berlin-Neukölln, also in dieser Initiative relativ ja aktiv, unterstützt die sozusagen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, das ist die Dokumentationsstelle der antirassistischen Initiative, da bin ich sozusagen auch aktiv. Wir dokumentieren seit 94 ja rassistische Gewalt gegen Flüchtlinge im Kontext von Deutschland. Ja, in allen Gruppen muss man sagen, wir sind, also klingt jetzt erstmal vielleicht ganz groß oder nach einem ganz großen Verein, genau, es ist noch ein eingetragener Verein von der Rechtsform. Hier sind so 4-5 Leute aktiv, also insgesamt umfasst die ARI denn, ja, ich sag mal so 15-16 aktive Menschen.
Mhm. Wenn du sagst, ihr seid ein Verein, dann seid ihr sozusagen auch eure eigenen Auftraggeber. Das heißt, ihr seid nicht irgendwie eine staatliche Stelle gefördert vom Ministerium für Hast du nicht gesehen oder so?
Nein, nein, überhaupt nicht. Genau, wir sind unabhängig, haben keine Stellen, also machen die Arbeit komplett unentgeltlich. Ich glaube, in 90er Jahren, das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht so genau, gab es, glaube ich, mal Teilprojekte finanziert, aber seit sehr, sehr vielen Jahren, genau, haben wir keine Stellen, machen alles, also alle drei Gruppen, die komplette Arbeit unentgeltlich, genau, und stellen, klar, manchmal, also wir jetzt als als Dokumentationsstelle der ARI, kleinere Finanzanträge für zum Beispiel Druckkosten oder andere Projekte, die wir haben.
Mhm. Du hast jetzt schon mehrfach unentgeltlich gesagt, da würde ich nochmal nachfragen wollen, warum denn unentgeltlich, oder andersrum gefragt, warum wird diese Arbeit nicht bezahlt, also von dem Teil, von dem wir jetzt gleich reden, von diesem dritten Teil, von dieser Dokumentation, weil an der Erhebung solcher Daten sollten doch eigentlich mehr Menschen interessiert sein, oder?
Ja, einerseits schon, also klar, NGOs, Aktivistinnen, kritische Journalistinnen, Einzelgruppen, Einzelne, auf jeden Fall. Allerdings ist es ja so, dass wir der Politik, aber der Gesellschaft natürlich auch, aber in erster Linie der Politik auch einen kritischen Spiegel vorhalten und zeigen, ja, dass die Orientierung an Menschenrechten sozusagen, also das ist ja mal auch so eine Selbstauffassung, Selbstbeschreibung Deutschlands, der EU, des sogenannten Westens, in vielen Punkten gar nicht stimmt und eher sehr doppelzüngig argumentiert wird. Und das arbeiten wir mit der Dokumentation unter anderem raus, sodass es da aus meiner Sicht grundsätzlich schon mal schwierig ist, ja, eine Form von staatlicher Förderung, sei es mit Bundesgeldern, sei es mit Landesgeldern, also das sind ja sozusagen die großen Töpfe, über die Stellen überhaupt finanzierbar wären. Klar, es gibt natürlich auch andere Finanzierungsmodelle, aber das sind ja sozusagen die beiden großen Ebenen, da auf jeden Fall sehr, sehr schwierig wäre. Also die ARI wurde auch mal, ich glaube 2008 war das, kam die im Verfassungsbericht, im brandenburgischen Verfassungsbericht zum Beispiel vor, das wäre sicherlich oder möglicherweise auch eine Schwierigkeit. Und ja, das der nächste Punkt ist, dass wir uns, was jetzt eine nachhaltige Finanzierung zum Beispiel einer Stelle anbelangen würde, ja noch nicht so systematisch auf Bundes- oder Länderebene irgendwie für Programme oder für Gelder entsprechend beworben haben, weil das natürlich auch ressourcenmäßig sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde.
Dann lass uns doch mal auf die Dokumentation an sich zu sprechen kommen. Was ist das? Was sammelt ihr da?
Ja, genau. Wir sammeln Einzelgeschehnisse von Flüchtlingen. Also Flüchtlinge, wenn ich jetzt von Flüchtlingen spreche, geht es nicht um anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder nach dem Grundgesetz, sondern im Folgenden geht es immer um Menschen, die im Asylverfahren sind, deren Asylbegehren abgelehnt wurde, sprich negativ beschieden wurde, sans papier, Menschen, die illegalisiert hier sind oder zur Ausreise verpflichtet sind. Um die Menschen geht es. Und wir dokumentieren, sag ich mal im allgemeinen Sinne, ganz allgemein, staatliche Formen als auch gesellschaftliche Formen der Gewalt gegenüber dieser Personengruppe im Kontext von Deutschland. Also wir haben jetzt kein, der Fokus ist jetzt nicht europaweit, auch wenn Fälle drin sind von Menschen, die, von denen wir wissen, dass die nach Deutschland zum Beispiel kommen wollten oder abgeschoben wurden aus Deutschland, also sozusagen muss ein Bezug zu Deutschland ganz klar ersichtlich sein. Ansonsten ist der Fokus klar Deutschland. Und ja, staatliche Formen der Gewalt, was meint es zum Beispiel? Das meint Gewalt bei Abschiebungen, Gewalt von Polizei zum Beispiel, Gewalt von Bewachungsbetreuungspersonal in Gefängnissen, Gewalt an der Grenze. Gut, es ist mittlerweile, also Deutschland hat ja keine EU-Außengrenze mehr, aber das war bis zu dem Zeitpunkt, als Deutschland noch eine EU-Außengrenze hatte, Stichwort oder Neiße-Grenze, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gewalt stellen auch die Bedingungen dar, unter denen Flüchtlinge hier in Deutschland leben. Also wir dokumentieren zum Beispiel auch Suizidversuche, Selbstverletzung und Suizide, weil wir davon ausgehen, dass die Lebensbedingungen sehr, sehr restriktiv sind dieser Personengruppe, also Flüchtlingen gegenüber, und sie sich in Folge zum Beispiel dessen, dass sie erfahren, dass sie abgeschoben werden, sich selbst was antun oder sich umbringen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, den bezeichnen wir als gesellschaftliche Gewalt, der umfasst Angriffe in der Öffentlichkeit, zum Beispiel auf der Straße von Einzelpersonen oder Gruppen, oder auch Anschläge, Attacken gegenüber, da muss man sagen, dass die immer bewohnt sind, also gegenüber bewohnten Asylunterkünften in Deutschland oder auch ja dezentralen Wohnungen. Also diese ja beiden großen Komplexe stellen wir dar.
Und wie habe ich mir eure Arbeit vorzustellen? Wie kommt ihr da an eure Daten und wie überprüft ihr die, wenn es nötig ist auch?
Ja, also wir gehen die aktuelle Tagespresse natürlich durch. Wir gucken oder sind in verschiedene Mailinglisten von politischen Gruppen sozusagen eingetragen. Das heißt, wir kriegen darüber Informationen, auch von sogenannten Flüchtlings-Selbstorganisationen natürlich. Es gibt ja Monatsmagazine, in denen wir auch recherchieren, und aufgrund dessen erhalten wir sozusagen Anhaltspunkte für Geschehnisse, die aus unserer Sicht sozusagen für die Dokumentation relevant sind. Und dann gehen wir weiter vor, dass wir ja auf Grundlage dieser ersten Daten, groben Daten, Kontakt zum Beispiel aufnehmen, wenn das möglich ist, zu Rechtsanwälten, Rechtsanwältinnen, unterstützenden Gruppen, zu Angehörigen, zu seltener auch zu Betroffenen, und probieren oder und dann ja versuchen wir sozusagen ein ja möglichst detailreiches Bild davon zu bekommen, was passiert ist, und schreiben dann einen entsprechenden ja, Artikel oder Textblock, wir nennen das mal Textblöcke, für die Dokumentation. Also es klingt jetzt erstmal sehr viel. Man muss dazu sagen, dass dieser Prozess, den ich gerade erläutert habe, natürlich nicht bei allen von uns veröffentlichten Textblöcken so detailliert abläuft. Das wäre ressourcenmäßig gar nicht zu schaffen, sondern es müssen natürlich schon gewisse Anhaltspunkte und auch Details da sein, damit wir überhaupt so vorgehen können. Also es gibt zum Beispiel im Bereich der gesellschaftlichen Gewalt, sprich Angriffe auf Unterkünfte, sprich Angriffe in der Öffentlichkeit, manchmal einfach nur irgendeine Pressemitteilung von der Polizei oder manchmal auch gar nicht, manchmal gibt's auch einfach nur von gibt's Antworten sozusagen auf Länderebene oder auf Bundesebene, sprich parlamentarische Antworten, wo dann steht, okay, am 8.8. ist irgendwie eine Asylunterkunft überfallen, angegriffen worden, man weiß gar nichts sozusagen weiter. Da ist es dann sozusagen immer schwierig, ja, detailliertere Informationen herauszubekommen. Aber wir bemühen uns sozusagen, jetzt nicht nur eine Quelle sozusagen zu berücksichtigen, sondern möglichst 2, 3 Quellen auch zu recherchieren, was eben nicht in jedem Fall möglich ist.
Mit dieser Schwierigkeit sind dann aber sicherlich auch Dunkelziffern verbunden, oder? Also man spricht ja häufig in der Erhebung von Zahlen und Daten von Dunkelziffern, aber hier bei diesem Thema wird es ja vermutlich nochmal unwahrscheinlich hoch sein, weil ja vieles auch gar nicht gemeldet oder weiter verfolgt werden kann, oder?
Ja klar, das ist ein ganz großes Problem sozusagen. Also das hängt mit sehr verschiedenen Faktoren zusammen. Also das Standardbeispiel, was wir immer oder was uns immer auffällt, ist zum Beispiel der signifikante Unterschied zwischen Angriffen in der Öffentlichkeit, in den ehemaligen DDR-Ländern, also oder auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und den westdeutschen Gebieten, was natürlich auch daran liegt, dass in den ostdeutschen Bundesländern flächendeckend Beratungsstellen für Opfer rassistischer Gewalt existieren, die wiederum eigene Chroniken haben, in denen sie Gewalt natürlich nicht nur gegen Flüchtlinge, aber eben auch gegen Flüchtlinge dokumentieren. Das heißt, hier findet sozusagen systematischer Recherche statt, und wenn die natürlich systematischer stattfindet, dann wird auch mehr veröffentlicht. So, das ist irgendwie auch klar. So ein Punkt. Ein anderer Punkt sind, also wir sagen, da besteht eine ziemlich große sogenannte Dunkelziffer. Also man kann davon ausgehen, dass in den westdeutschen Bundesländern mehr Angriffe in der Öffentlichkeit stattfinden, als wir zum Beispiel dokumentiert haben. Anderer Punkt sind diese parlamentarischen Anfragen, die ich gerade schon angesprochen hatte. Also es gibt eben von Parteien auf Landesebene, auch von den Grünen, von der Linken, entsprechende Anfragen, die dann das jeweilige Innenministerium der verschiedenen Länder beantwortet, zum Beispiel zu Suiziden, Suizidverletzungen von Flüchtlingen, so ob da Zahlen entsprechend bekannt sind. Und da gibt es dann zum Beispiel Bundesländer, der Stadtstaat Hamburg zum Beispiel, wo da die Grünen sehr aktiv sind, die da relativ detailreiche Informationen herausgeben, muss man im Grunde sagen. Ich meine, die haben die Zahlen alle. Es ist dann auch eine politische Sache immer, ob die entsprechend in Anführungszeichen freigegeben werden oder nicht. Aber in Hamburg zum Beispiel, da gibt es da detaillierte Informationen, in anderen Bundesländern zum Beispiel gar nicht. Oder auch in Niedersachsen, wo es dann auch entsprechende Anfragen gibt, wo sich bestimmte Kreise, also das ist ja so, das sind ja bestimmte Eingangsstatistiken dann auch, die erhoben werden von den Ländern oder in die Daten einfließen, dass sich dann bestimmte Kreise nicht daran beteiligen, so dass da die Zahlen auch wiederum sehr schwierig sind. Also das sind nur zwei Beispiele. Ich könnte noch viel, viel mehr Beispiele nennen mit denen klar wird, dass die von dir angesprochene sogenannte Dunkelziffer doch ja relativ hoch ist. Davon muss man ausgehen. Und wir die berühmte Spitze des Eisberges darstellen. Insofern sind die Zahlen, die wir veröffentlichen, denke ich, auch immer mit Vorsicht zu genießen. Natürlich stellen die, bilden die was ab, was ich auch versucht habe darzustellen. Sie bilden eine Tendenz auf jeden Fall ab. Allerdings ist es auch so, dass wir die Dokumentation auch in einem qualitativen Sinne verstehen. Das heißt, sie zeigt eben exemplarisch anhand verschiedener Einzelbeispiele, wie politisch umgegangen wird mit Flüchtlingen, wie die Bedingungen sind, was durchgesetzt wird, wie die Realität, die rassistische Realität in Deutschland beschaffen ist. Insofern bewegt sich die Dokumentation in diesem Sinne ja in einem Spannungsfeld zwischen statistischen Aussagen und ja einer qualitativen Aussage zu diesen Strukturen, die ich skizziert hatte.
Mhm. Wir hatten es ja im Vorgespräch schon, dass es immer so schwierig ist, auf konkrete Zahlen angefragt zu werden. Aber kannst du uns vielleicht mal versuchen, so einen ungefähren Überblick zu geben, wie sich die Zahlen für das Jahr 2017 gestaltet haben und wie sich das so einsortiert im Verhältnis oder im Kontext zu den Jahren davor?
Vielleicht muss man dazu sagen, dass das Jahr 2016 ziemlich aus der Statistik oder wenn man jetzt mal die Zahlen zu den Jahren davor anguckt, sehr heraussticht. Also 2016 zum Beispiel hatten wir fast 500 Suizidversuche, Selbstverletzung, also eine sehr, sehr große Zahl. Als Vergleichswert im Jahr 2015 waren das zum Beispiel 227, 2014 165, so, also wesentlich weniger als dann im Jahr 2016 und 2017, um da mal einen Wert zu bringen, sind es 229, also hat sich ungefähr zum Beispiel halbiert. Also ich glaube, insgesamt kann man sagen, wenn man jetzt dieses Jahr 2016 als Jahr nimmt, wo unsere Zahlen sehr hoch liegen, auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel auch in den Verletzten im öffentlichen Bereich, also da liegt die Zahl bei gut 500, gab es einen Rückgang auf hohem Niveau, würde ich sagen. Also zum Beispiel gab es im Jahr 2017 genau 300, also gut 300 Straßenverletzte im Jahr 2016, wie ich schon sagte, über 500. Genau, das ist, also kann man sagen, eigentlich so die Tendenz so von Angriffen in der Öffentlichkeit und auch Attacken gegenüber Asylunterkünften, da kann man es auch relativ gut aussagen, ist so seit 2012 steigend, so bis 2016, ganz klar, es sind immer pro Jahr immer mehr geworden und da hat sich jetzt so als eine Tendenz im Jahr 2017 offensichtlich ein leichter Rückgang angedeutet.
Ich habe selten eine derart eindrucksvolle Auflistung gesehen, die mir deutlicher vor Augen geführt hätte, was vor allem auch staatlicher und institutioneller Rassismus tatsächlich bedeuten können. Und du kannst mich jetzt korrigieren, wenn du willst, aber ich hatte dann bei meiner Recherche auch den Eindruck, dass da nicht so viel zurückkommt, also dass da nicht so viele Reaktionen drauf gibt, dass sich da nicht so viele Leute irgendwie drauf beziehen. Und habe mich ein bisschen gewundert, warum das so ist. Also warum wird darüber kaum gesprochen? Ist das auch so dein Eindruck?
Ja, also man muss sicherlich sagen, dass uns jetzt nicht täglich irgendwie 10 Anrufe erreichen oder 10 E-Mails von verschiedenen Stellen. Also wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass ich jetzt nicht glaube, dass da unbedingt staatliche Stellen sich für interessieren. Das ist irgendwie auch klar. Aber dass uns jetzt nicht täglich sozusagen die Bude eingerannt wird von NVOs, Aktivisten, Gruppierungen, Einzelne, die interessiert sind, Journalistinnen und so weiter und so fort, die irgendwie uns Fragen stellen, die unsere Daten, unsere Ergebnisse, unsere Dokumentationsergebnisse nutzen. Also das ist, würde ich auch so teilen, sozusagen, den Eindruck. Gleichwohl ist es immer wieder so, punktuell muss man dazu sagen, dass es Journalistinnen gibt, die uns anfragen, die an unseren Rechercheergebnissen sehr interessiert sind, die einzelne Artikel schreiben, dass es einzelne gibt, Aktivistinnen gibt, die daran interessiert sind, auch pro Asyl sich teilweise auch auf unsere Zahlen bezieht. Gleichwohl muss man vielleicht auch sagen, ist es so, dass wir, was unsere Öffentlichkeitsarbeit anbelangt, sicherlich auch noch Entwicklungspotenzial nach oben haben. Also wir haben jetzt seit Ende März dieses Jahres eine Online-Dokumentation veröffentlicht. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu sprechen drauf. Und wir hatten davor sozusagen immer die Printversion gibt's auch immer noch, und ein veröffentlichtes PDF-Dokument, und bis 2013 gab es auch immer noch eine CD-ROM mit verschiedenen Themen, aber sozusagen diese Webdokumentation ist neu. Mittels dieser Webdokumentation kann man ganz gut, es ist ein kleines Projekt auch von uns, einzelne Artikel twittern oder beziehungsweise den Link twittern. Das macht gerade ein Sympathisant der ARI-Dokumentationsstelle für uns mit unserem Twitter-Account mal für 3-4 Wochen, dass wir gucken wollen, okay, wie erreichen wir damit nochmal mehr Öffentlichkeit als herkömmlich mit unserer im Regelfall ja einmal im Jahr veröffentlichten Presseerklärung zur neuen Auflage. Und die ersten Erfahrungen jetzt mit Twitter zeigen, okay, dass zumindest sich Zugriffe zum Beispiel auf diese Webdokumentation leicht erhöhen, dass sie retweetet werden und so weiter und so fort, dass Interaktionen stattfinden mit diesen Tweets. Und ich denke, das wäre zum Beispiel eine Richtung, die wir jetzt sicherlich auch nochmal konsequenter einschlagen müssten, um vielleicht da mehr Öffentlichkeit auch über dieses Medium zu erreichen. So,
Ja, du hast von einem kleinen Projekt gesprochen, das ist ja ein bisschen untertrieben. Also ihr habt ja quasi eine interaktive Karte mit Suchfunktion gebaut und dann irgendwie Daten zurück bis ins Jahr 1993 eingepflegt. Das war ja sicherlich auch ein bisschen umfangreicher, die Arbeit daran, oder?
Ja, okay, dieses kleine Projekt bezog sich jetzt auf diese Twitter-Sache.
Okay.
Genau, diese sogenannte Webdokumentation, das ist richtig, das war ein sehr, sehr großes Projekt, an dem vier IT-Leute und ich über 3,5 Jahre dran gearbeitet haben. Und das zentrale Ziel dieser Webdokumentation war sozusagen die Zugänglichkeit zu unserer Dokumentation zu erhöhen. In gewisser Weise auch, ich weiß nicht, ob das zu 100% gelungen ist, da gehen die Meinungen auch auseinander, aber zumindest einen niedrigschwelligeren Zugang zu ermöglichen. Das heißt, dass man mittels verschiedener Recherchemöglichkeiten, also man kann einen konkreten Zeitraum eingeben, man kann verschiedene Orte eingeben, verschiedene Kategorien, die wir haben, also zum Beispiel verletzt durch Polizeigewalt, gestorben durch Polizeigewalt, verletzt durch einen Angriff auf der Straße, Selbstverletzung, Suizidversuche und so weiter und so fort, Geschehnisse entsprechend recherchieren und die auf einer interaktiven Karte dann auch entsprechend angezeigt werden. Und erste Reaktion darauf, wie gesagt, seit Ende März dieses Jahres ist es online geschaltet, und erste Reaktion darauf, die wir so bekommen haben oder die wir auch aktuell bekommen, sind durchweg auch ziemlich positiv, und das ist ja, ich denke, damit kann auch, wenn man eben mit, ja, im Zusammenhang auch mit anderen, genau, Ideen, Projekten, also zum Beispiel eben diese Twitter-Sache, die ich gerade andeutete, vielleicht auch mehr Öffentlichkeit erreichen, mehr Öffentlichkeit, ja, für die Thematik sensibilisieren, sodass die eben sichtbarer wird.
Mhm. Als ich vorhin nach Reaktionen fragte, da hast du mir hauptsächlich irgendwie geantwortet, welche Medien drauf reagieren oder wie Medien drauf reagieren oder vielleicht auch nicht reagieren. Ich hatte in meiner Frage implizit aber irgendwie noch so auch den Gedanken, für mich also nicht besonders deutlich formuliert, ob es auch vielleicht Reaktionen aus der Politik gibt. Also habt ihr auch manchmal irgendwie, keine Ahnung, dass ihr ein Treffen habt mit Politikerinnen und dann überreicht ihr denen euer Schriftstück und dann gibt es noch ein Gespräch darüber und dann merkt ihr, dass da irgendwie was zurückkommt. Gibt es da irgendwelche Gespräche oder Reaktionen?
Nee, in dem Sinne nicht, wie du das skizziert hattest. Also wir haben ganz gute Kontakte unter anderem zu Ulla Jelpke von der Linksfraktion, die unsere Arbeit sehr gut findet, auch unterstützt, auch wenn wir eine neue Dokumentation, also eine neue Auflage veröffentlicht haben, im Regelfall auch einen Artikel schreibt oder ihr Büro einen schreibt, aber sowas Offizielles, was du jetzt ansprichst, gibt's in dem Sinne nicht. Es gab mal, also was es mal gab, war, dass unsere Daten von einem Branden aus dem Land Brandenburg, von einem Politiker irgendwie angegriffen worden sind. Da ging es um, ich glaube, Tote und Verletzte an den Außengrenzen, dass sie irgendwie gesagt hat, die sind irgendwie frei erfunden und wir dann zeigen konnten, naja, Moment, hier gibt's offizielle Anfragen und Antworten. Also wir haben uns die nicht aus den Fingern gesogen. So, das war mal vor etlichen Jahren. Aber ansonsten ist es eher eine, würde ich sagen, komplette Ignoranz seitens der etablierten Politik. Also mit einzelnen Ausnahmen, eben zum Beispiel Ulla Jelpke oder auch anderen Engagierten, die zum Beispiel auf Landesebene, was ich ja vorhin schon sagte, entsprechende Anfragen stellen, die wir teilweise auch oder manchmal auch mitformulieren, aber von denen wir dann sozusagen auch in Anführungszeichen profitieren.
Gibt es abschließend irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du aber unbedingt loswerden möchtest?
Ja, ich finde es nochmal wichtig, angesichts derzeitiger politischer Verhältnisse, Stichwort Aufstieg der AfD, Stichwort Diskursverschiebung nach rechts, also ist Söder schwadroniert von Asyltourismus zum Beispiel, einem Wort, das ja die, oder ein Begriff, den die NPD sehr stark gemacht hat, angesichts von EU-Beschlüssen, in denen es um Abschottung weitergeht, Abgrenzung, ja, finde ich einfach wichtig, dass gezeigt wird, auch mit dieser Dokumentation, wie widersprüchlich und zynisch eigentlich von der offiziellen Politik, sei es auf Bundesebene, EU-Ebene, immer argumentiert wird im Sinne von, ja, wir sind an Demokratie und Menschenrechten orientiert und es findet sozusagen tagtäglich genau das Gegenteil statt. Es sterben Menschen auf dem Weg nach Europa sozusagen, auf der Flucht, ihnen wird nicht geholfen. Schiffe können irgendwie nicht auslaufen in europäischen Häfen oder haben massive Probleme daran. Und mir ist wichtig, dass genau dieses Selbstbild des sogenannten Westens als so humanistisch in der Tradition von Aufklärung und Humanismus stehend mit dieser Dokumentation auch in Frage gestellt wird und natürlich perspektivisch, dass sich die Politik in diesem Themenfeld natürlich radikal verändert.